Ja. Also fangen wir mit einem Gebet an, gell? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, wir rufen dich an, dass du uns hineinführst mit dem Licht deines Heiligen Geistes in die Erkenntnis, die du uns zeigen willst, damit wir voranschreiten können, näher zu dir und damit alles, was uns begegnet an Kreuz und an Leiden und an Versuchungen, wir dahingehend benutzen können, mehr zu lieben und dadurch mehr teilzuhaben an der Miterlösung der Welt. Darum bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.
Amen. Amen.
Ja, das wäre mein heutiges Thema, weil ich denke, das ist für Sie ganz wichtig und für mich auch ganz wichtig. Und zwar, das ist der Weg der Heiligkeit, wie wir heilig werden können, jeder an seinem Ort, über das Kreuz und über das Leiden und immer mit dem Weg der Liebe. Also Kreuz und Liebe ist so das Thema, ja, was ein bleibendes Thema ist und was man ein Leben lang betrachten kann und was sich nie ganz ausschöpfen lässt. Und ich möchte es bewusst ein bisschen von einigen anderen Warten her heute anschauen, auch von einer nicht-christlichen Sicht und auch von unterschiedlichen Arten, wie man das Kreuz auch noch sehen kann. So, also ganz verschiedene Zugänge. Also das zuerst ist mir wichtig zu erwähnen, dass alle Menschen, die im Kloster sind und vor allem die in einem kontemplativen Kloster sind, haben aus meiner Sicht oder zumindest aus meiner Erfahrung eine, was jetzt sehr modern ist und ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben und für die Älteren von Ihnen wird das nichts, also wird das, wie soll ich sagen, nichts so besonders sein, weil das denkt man sich ja, das ist eh normal, aber heute ist das sehr, sehr modern und wird auch sehr viel darüber gesprochen. Und zwar ist es die Hochsensibilität. Wer das schon mal gehört hat, Hochsensitivität oder Hochsensibilität, das ist so ein neuer Begriff, der jetzt vor kurzem entdeckt worden ist. Das betrifft ca. 15% der Weltbevölkerung, die sind hochsensibel. Und man kann auf drei Arten hochsensibel sein. Das eine ist durch die sensorischen Wahrnehmungen kann man hochsensibel sein, dass einem alles viel mehr trifft, was einen berührt, oder dass einem schnell was zu laut ist, dass einem schnell, wenn zu viele reden, man das dem nicht mehr folgen kann, weil man denkt, ich kann das nicht so schnell verarbeiten, also dass die Sinne sehr leicht ausgelastet sind oder andere Formen, dass man einfach mehr Zeit braucht, um Dinge auch auf sich wirken zu lassen. Das ist so dieses sensorische Hochsensibilitätsbereich. Dann gibt es den emotionalen, hochsensiblen Menschen, der alles sehr tief empfindet und der sehr, 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 sehr tief berührt von verschiedenen Dingen und auch von Menschen ist, der sich auch sehr gut einfühlen kann, der auch viel besser meditieren kann als jemand anderer, weil er sich das viel tiefer vorstellen kann und viel mehr auch in sich hineinführen lassen kann, weil er da auch mehr Fantasie geschenkt bekommen hat oder auch mehr Begabung, sich einzulassen und zu öffnen dafür. Und der dritte Bereich ist der kognitive Hochsensibilitätsbereich. Das sind Menschen, die Zusammenhänge sehr schnell verstehen und die, wenn es, also in der Welt, wenn es da Sitzungen gibt und das wird lang und breit herumgesprochen, dann sind diese kognitiv Hochsensiblen schon sehr schnell, wissen die, worum es geht, haben sehr schnell auch die Ergebnisse und müssen dann immer warten auf die anderen, bis die anderen auch diese Dinge so sehen. Und dann kommt es dann immer zu Reibereien oder zu Konflikten, weil dann jemand anderes Gefühl hat, der ist nicht mehr interessiert oder der konzentriert sich nicht mehr oder der ist nicht mehr bei der Sache. Also ganz unterschiedliche Arten von Hochsensibilität. Aber worum es geht, ist, warum ich glaube, dass viele Ordensleute hochsensibel sind, ist, weil sie viel viel mehr gewohnt sind wahrzunehmen, schon von Kind auf, und viel mehr auch in der Lage sind wahrzunehmen, als eben die Menschen der Welt. Und ich habe einen Kartäuser gekannt, der dann ausgetreten ist, und der sicher auch hochsensibel ist, und der hat gesagt, wie er dann ausgetreten ist, hat er die ganzen Reize von der Außenwelt in den ersten Wochen überhaupt nicht vertragen. Ja? Er war jeden Tag wie erschlagen, weil er das damit überhaupt nicht umgehen konnte. Von der Stille dann auf einmal in diese hektische Welt, wo so viel Lärm ist und so schnell und so viel Oberflächlichkeit. Also das ist ein Punkt, wo man mal wissen muss, dass man das hat, und das ist wie angeboren, da kann man auch jetzt dagegen nichts tun, aber man kann darauf Rücksicht nehmen, und man kann zum Beispiel Jesus bitten, dass er für einen wie ein Filter ist, dass er nicht alles so voll trifft, sondern dass man auch, man darf es jetzt nicht als Ausrede nehmen für jede persönliche Schwäche und sagen, ich kann nichts dafür, ich bin halt hochsensibel, das wär dann natürlich einfach, ja, aber es geht eher darum, dass man auch akzeptiert, wenn man beim anderen merkt, das ist ihm jetzt zu viel oder so, dass man dann auch sagt, okay, der braucht da auch mehr Zeit zum Verarbeiten, oder sie ist da einfach jetzt auch noch viel mehr bei anderen Dingen, und ich bin vielleicht schon bei anderen, und das, ich kann mich gar nicht einfühlen, wie da die andere fühlt. Und man kann eben Jesus bitten, dass er einem quasi als Filter dient, und wirklich, dass Jesus der Filter ist, damit nicht alles so ungebremst auf mich auftrifft, und damit er mir nur das zumutet, was ich auch tragen kann. Das ist so das eine. Und das zweite bei der Hochsensibilität ist, dass es, je mehr ich merke, dass meine Seele offen ist und dass ich auch irgendwie dadurch verletzlich werde, dass ich diese Verletzlichkeit und diese Offenheit dahingehend nütze, das umzuwandeln, dass ich von Jesus noch mehr gebraucht werde, und dass dieses Wahrnehmen, auch diese für mich Überflutung an Reizen, Jesus verwenden kann, wie er möchte, damit das zum Segen wird, auch in der Ordensgemeinschaft. Und das kann zum Beispiel so weit gehen, dass ich dann nicht mehr schlafen kann oder schlecht schlafe, wenn mir bestimmte Dinge so nahe gehen, und ich dann das auch wieder aufopfer, um noch einmal mit meiner Hochsensibilität da auch einen Dienst an der Gemeinschaft zu tun. Das ist so ein wichtiger Vorspann, weil ich glaube, dass das zentral ist, wie ich Liebe lebe und wie ich auch mit dem Kreuz umgehe. Und beim Kreuz gibt es, wenn ich halt Leiden und Kreuz in meinem Leben habe, gibt es, glaube ich, so drei große Unterscheidungen, die man mal im Blick haben muss, damit man auch wahrnimmt, was ist so ein selbstgemachtes Leid und wo ist ein geistgewirktes Leiden. Ja? Und ich kann aus jedem Leiden, auch wenn es selbstgemacht ist, kann ich immer was Großes durch meine Hingabe daraus machen, dass es etwas Kostbares wird. Und dass jedes Leid, auch das selbstgemachte Leid, zum Heil für die anderen und für die ganze Welt wird. Ja? Weil ihr seid ja hier immer in meiner Zelle, aber in Wirklichkeit seid ihr ja für die ganze Welt da. Ja? Das ist ja das Große, ja? Und auch das Kostbare. Und diese drei Arten von Kreuzen würde ich jetzt so unterscheiden. Also die erste Art ist ein ganz natürliches Leiden, das sich halt eben ergibt im Laufe des Lebens. Wenn man alt wird, dann nützen sich eben die Gelenke ab, und dann kriegt man eben halt Kreuzweh, so wie ich. Das ist jetzt dann nicht, also wenn man natürlich davon ausgeht, Gott lässt alles zu, klar, aber wenn ich mich jetzt blöd bück und was viel zu Schweres hebe, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich mir da das Kreuz verreiße. Ja? Also das ist jetzt dann nicht der liebe Gott schuld, und ich kann jetzt auch das nicht irgendwie verspiritualisieren, was ich da jetzt wieder Großes für die Menschheit tue, sondern ich kann das Leiden, was ich jetzt habe, das kann ich dann aufopfern und so tragen, dass ich jetzt da nicht noch missmutig und ungenießbar für die Mitwelt bin, ja? Und für die Umwelt bin, sondern ich kann es Ich kann so leben, dass ich es annehme und dass ich in der Hingabe bleibe, dass ich in der Liebe bleibe, dass ich in der Güte bleibe und dadurch niemand noch mehr, also auch noch zusätzlich jetzt glaube ich kann jetzt meinen Grant freien Lauf lassen oder so. Dann würde ich in die Versuchung gehen. Das wäre die zweite Art, ja, aber die auch passieren kann. Aber wenn einfach was passiert, weil es eben Krankheiten gibt oder weil halt andere Dinge passieren, so wie ein Autounfall kann eben passieren, wenn ich mich bemühe und wenn ich aufpasse und wenn ich vorgeschriebene Geschwindigkeit einhalte und so, kann trotzdem was passieren. Ne? Und das lässt Gott auch zu, aber deshalb ist es nicht jetzt sofort eben eine Versuchung oder ein Angriff des Bösen. Und das muss man halt unterscheiden. Die zweite Art kann sehr wohl natürlich eine Versuchung sein. Ja? Hiob und wie wir eben von der Bibel her x Dinge wissen und auch selber aus unserem eigenen Leben wissen, es gibt Kreuze, und zwar schwere Kreuze, die ganz klar eine Versuchung sind und die ganz klar eine Prüfung sind. Und da muss ich dann anders umgehen. Da muss ich dann noch einmal viel wacher umgehen. Weil wenn ich jetzt eine Krankheit bekomme, die man eben kriegen kann im Laufe des Lebens, dann ist es nicht gleich alles sofort eine Versuchung vom Bösen, sondern ich muss halt mit den natürlichen Mitteln, die mir gegeben sind, auch mit Medikamenten, die uns irgendwer Gott gegeben hat, und mit dem Arzt und alles einfach so umgehen, dass ich da gut durchkomme. Das ist die erste Variante. Aber die zweite Variante, wo ich merke, das ist eine Versuchung, der ich entweder erlegen bin, weil ich zu schnell Auto gefahren bin oder weil ich mich eben in Dinge hineingewagt habe, die eigentlich nicht für mich bestimmt sind, die nicht in Ordnung sind, auch gedanklich, ja, kann ja auch sein, ja. Dann kommt natürlich dann auch ein Leiden als Folge auf mich, wo ich dann mir klar bin, okay, das war meine Schuld und das gehört dann auch gebeichtet. Und dann gibt es aber auch da noch verschiedene Differenzierungen, Unterscheidungen, wo ich merke, das ist eine übernatürliche Versuchung, da trage ich ein Leiden, das nicht von mir ist, da trage ich eine Last der Welt, die nicht von mir ist, und da gibt es auch nichts zu beichten, aber das ist auch nichts Natürliches, das ist schon eine übernatürliche Last. Also Beispiel ist zum Beispiel Verfluchungen von ganzen Ordensgemeinschaften, ja? Dass Ordensgemeinschaften sich schwer tun und man weiß nicht warum und man kämpft und tut und es ist einfach mühsam und wirklich eine schwere Phase. Aber, und da kann wirklich sein, dass bewusst Satanisten zum Beispiel eben ganze Ordensgemeinschaften belasten, ne? Mit Flüchen. Das muss man auch wissen. Und da muss man dann auch das richtige Gegenmittel anwenden, nämlich halt dann auch einen Priester bitten, da um ein Befreiungsgebet zum Beispiel. Also ich habe jetzt ganz konkret eine Ordensgemeinschaft gehabt, eine Männerordensgemeinschaft, wo ganz klar war, dass da eben ein Fluch war, und da ist dann auch, sind dann auch zwei Priester gekommen, die unterschiedlich dann gebetet haben, und dann ist es weg gewesen. Ja? Dann war diese Versuchung deutlich leichter. Und das, was man einfach auch wissen muss, ist, dass das wiederkommen kann. Also man kann einen Fluch mit der priesterlichen Vollmacht gut lösen. Allerdings, wenn diese Person oder Personengruppe das wieder tut, dann muss man es wieder lösen. Aber das merkt man dann auch sehr schnell. Also im Laufe der Zeit kriegt man das dann auch mit. Und dann ist das, wie soll ich sagen, nichts Außergewöhnliches, auch nichts Besorgniserregendes, sondern in unserer Welt gibt es eben halt auch wirklich Menschen, die sehr stark auch mit dem Bösen auch ganz aktiv zusammenarbeiten. Und da muss man dann einfach halt wirklich dann immer wieder die Dinge lösen. Kann man auch eben als Priorin tun, ganz bewusst. Und die Empfehlung ist, sobald da was bewusst ist, das lieber schneller ein Befreiungsgebet zu tun, als zu lang zu warten und sich zu denken, na, das wird schon nicht so schlimm sein. Ja? Und gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, ist es noch viel, viel wahrscheinlicher, weil einfach so viele Menschen halt auch jetzt in unserer Welt sind, die halt ganz weit weg von Gott sind und die ganz egoistisch jetzt nur für sich leben. Und sobald sie nicht das bekommen, was sie wollen, schimpfen sie sofort so stark, dass das sofort Fluchcharakter entwickelt. Also es ist einem Freund von mir passiert, der ist Christ und ist aber, hat nicht irgendwie ein Kreuz oder sonst was, sondern ist ganz normal halt in der Fußgängerzone gegangen und war sicher nicht als Christ erkenntlich. Und es sind zwei normale Männer an ihm vorbeigegangen und haben ihm hinübergezischt, scheiß Christ. Und er hat sich gedacht, okay, das ist klar, ich gehe gerade in die Messe, und die haben einfach was gespürt, was offenbar bestimmte Leute spüren. Und das muss man dann auch schon sehen, dass solche Realitäten ganz wichtig sind, dass es dann auch Kreuze gibt, die eigentlich Gott nicht will, die aber dann halt auch da sind, wo ich dann halt auch wirklich leide, auch möglicherweise auch das ganze Kommunität leide, die nicht sein müssten, und die auch Gott nicht will, aber Gott hält sich, das ist eben auch interessant, an diese irdischen Gesetzmäßigkeiten und auch an das, was er sagt in der Bibel, nur was gelöst ist, also auch vom was du erlöst, ist gelöst und sonst ist nicht gelöst. Und daher muss ich auch wissen, was muss ich wieder lösen und was muss ich nicht lösen. Und ich muss auch Dinge lösen, die gar nicht jetzt damit mit meiner persönlichen Schuld zu tun haben, weil in der Beichte wird es ja vieles gelöst, wenn ich es reinbringe in die Beichte. Aber es gibt eben auch kollektive Kreuze und kollektive Belastungen, die ich dann auch kollektiv lösen lassen muss. Und eine persönliche Meinung, warum Heiligenkreuz so stark floriert, ist, und es werden jetzt immer mehr, jetzt sind 250 Priesterseminaristen, glaube ich, momentan, der Pater Anton Lesser geht ja jetzt nach Maria Schutz und ist auch wirklich ein ganz starker Priester gewesen, wird jetzt auch weggeführt, und das war der Rektor, und der hat auch jeden Tag den kleinen Exorzismus über alle seine 250 Priesterseminaristen gebetet, und dadurch sind immer mehr gekommen. Und der Pater Bernhard hat seit Jahren das getan, und ich glaube, wenn es den Pater Bernhard nicht gäbe, wäre das nicht so ein starker Aufschwung gewesen. Weil der Pater Karl ist nur der medial halt wirksam ist, und der ist quasi der Werbemann, aber der hat nicht diese Geistes- und Gebetskraft, wie es der Pater Bernhard und der Pater Anton Lesser gehabt hat, die letzten Jahre. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es mit dem Priesterseminar weitergeht, wenn der Pater Anton weg ist. Weil wie der Pater Anton gekommen ist, ist das so raufgegangen. Und jetzt übernimmt das Spiritual, auch sicher ein guter Mann. Und ich bin sehr, also ich schaue das sehr und bete natürlich auch dafür, für das Priesterseminar, weil das wirklich ein absoluter Hoffnungsort ist. Und noch zur Welt, also ich habe viel Kontakt auch mit Flüchtlingen und habe auch viel Kontakt mit Menschen, die gar nicht christlich sind, und also beruflich, aber auch privat. Und es ist schon wirklich spürbar, dass einfach ein ganz anderer Geist reinkommt. Das ist einfach, und deshalb ist das schon wirklich was Ernstes. Und da möchte ich jetzt, bevor ich zum dritten Punkt komme des Kreuzes und wie man da die Liebe lebt, möchte ich gern ein nicht christliches Beispiel nämlich den Nelson Mandela. Und der Nelson Mandela eben von der Anti-Apartheid-Bewegung, selbst der Schwarzer und Nicht-Christ, hat er die Schwierigkeit gehabt, dass er sehr begabt war, sehr klar erkannt hat, was Not tut, auch als Rechtsanwalt viele Prozesse gewonnen hat, in der Denkordnung von dem damaligen weißen Rechtssystem, vom englischen Rechtssystem, und er dann immer unbequemer geworden ist und dann ja eben gefangen genommen worden ist und 27 Jahre in Gefangenschaft war, 18 Jahre in Einzelhaft und in strengen Arbeitslager auf einer Insel in Robben Island und nachher dann abgehört und dann hat er wirklich eben es geschafft, immer mehr Anerkennung zu finden, auch weil die Unruhen halt weitergegangen sind und weil die, die zweite Frau von ihm, weil die erste Frau war ja Christin und da hat er sich ja abgewandt von ihr und hat sich auch getrennt von ihr, weil er gesagt hat, Gott hilft nicht und ich muss es quasi selbst machen. Ja? Und hat dann auch andere Frauen gehabt, was natürlich für uns Christen überhaupt nicht in Ordnung war, und hat dann als weitere Frau eine ihm ähnliche gefunden, also die auch die gelebt hat vom Hass gegen die Weißen. Und diese Frau, und das ist wirklich, und deshalb bringe ich das Beispiel, weil da geht es wirklich auch genau um diesen zweiten Punkt des Kreuzes, ja, und wie sich dann Gott trotzdem, wie dann Gott trotzdem Großes tut. Das mit Mandela hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil diese Frau, die ist ja nicht eingesperrt worden, er wurde eben eingesperrt und sie ist, sie hat dann gedacht, sie muss das Werk vom Nelson Mandela weiterführen und muss quasi im Sinn von Nelson Mandela, was gar nicht im Sinn von ihm war, die Leute, die Schwarzen radikalisieren und aufrufen zum Kampf gegen die Weißen. Und hat diesen Hass immer mehr geschürt und hat dadurch wirklich unglaublich viele schwarze Massen bewegt, ja, dass das immer schlimmer geworden ist. Die ist dann selbst in Einzelhaft genommen worden, war 16 Monate in Isolationshaft und das hat sie aber auch nicht zum Nachdenken gebracht, sondern sie ist nachher noch hasserfüllter rausgekommen und hat weitergemacht. Und die Kinder sind natürlich alle ohne Vater aufgewachsen. Und das Spannende war, dass dann Nelson Mandela im Gefängnis in diesen 18 Jahren nicht gläubig geworden ist, sondern dass er an seinem Ideal festgehalten hat, Freiheit und Gerechtigkeit. Also gute Ideale, die also auch mit dem Christentum vereinbar waren. Und er hat gesagt, wir können diese Ideale im Gefängnis nur erreichen, hat er zu seinen Mithäftlingen gesagt, wenn wir den Wärtern, die uns so schlecht behandeln, mit Güte begegnen. Und sie haben am Anfang, also nur so ein kleines Beispiel, sie haben am Anfang nur kurze Hosen bekommen und haben im Steinbruch arbeiten müssen, also waren dauernd blutig geschlagen und das war immer ein Zeichen, dass die Schwarzen nur kurze Hosen tragen dürfen und die Weißen dürfen lange Hosen tragen. Ja. Und da war ein Ziel, er hat gesagt, wir haben genug Zeit, ja, aber wenn wir diese Wärter, die so gemein sind zu uns, mit Güte behandeln, werden wir das Ziel erreichen, dass wir eines Tages lange Hosen bekommen. Und das ist ein Zeichen für uns, dass wir ihre Achtung gewinnen. Und wenn wir ihre Achtung gewinnen, dann werden wir den nächsten Schritt schaffen, dass sie uns akzeptieren. Und dann werden wir den nächsten Schritt schaffen, dass wir wieder rauskommen aus dem Gefängnis. Und indem er, egal was gewesen ist und egal wie gedemütigt er wurde, immer so, also humanistisch, nicht christlich, sondern humanistisch, ganz korrekt gehandelt hat, ist ihm das dann wirklich gelungen. Sie haben dann wirklich lange Hosen bekommen. Er hat dann mit diesem Chef von diesem Gefängnis da auf der Insel, hat er dann immer besseren Kontakt bekommen. Der hat dann ermöglicht, dass er in ein besseres Gefängnis wieder aufs Festland kommt. Dann hat er seine Freunde, die mit ihm eingesperrt worden sind, auch nachholen können. Und dann ist es gelungen, dass er mit dem Justizminister und dann mit dem Präsidenten de Klerk, der ein ganz streng gläubiger Calvinist war und der auch sich sicher war, dass Gott ihn bestimmt hat, in dieser schwierigen Zeit Werkzeug Gottes zu sein. Ja, also der war ganz gläubig, dieser weise de Klerk. Und der Nelson Mandela hat gesagt, ja, Gott hat sich sicher in dieser besonderen Zeit bestimmt, dass sie ein großes Werk tun, aber hat gemeint, dass der Klerk ihm hilft, damit er Präsident wird. Und so war sie dann auch. Ja. Und es ist schon eine, also das, was mich so beeindruckt, ist, dass die Flüchtlinge, die jetzt hier sind, oder auch die Schwarzen damals, und damals war es ja so, dass die Weißen mit den Schwarzen überhaupt nicht gesprochen haben. Ja. Und das waren ja wie Tiere. Die Schwarzen waren Tiere und waren die Sklaven. Obwohl sie damals nicht mehr Sklaven waren, sind sie wie Sklaven behandelt worden. Es gab weiße Toiletten und schwarze Toiletten und so. Es war ja ganz eine strenge, unglaublich strenge Teilung. Und das hat dieser Nelson Mandela unter Desmond Tutu dann auch im Lauf der Zeit dann wirklich geschafft, dass durch die Güte. Und er hat gesagt, er hat auch zu seiner Frau dann gesagt, wie er dann auch sie wieder sehen konnte. Er war immer noch gefangen, ist abgehört worden. Und er hat zu ihr gesagt, wenn du nicht von dem Hass ablässt und wenn du nicht zumindest loyal mir gegenüber bist, ja, und den Weg, den ich verfolge, akzeptierst, können wir nicht mehr ein Ehepaar sein. Geht das nicht. Und es war eh nicht möglich, weil er war eh noch im Gefängnis, aber dann, wie er dann rausgekommen ist, da war er dann auch nicht Präsident, weil dann war er noch die Streiterei, ob jetzt die Schwarzen wählen dürfen oder nicht, und sie durften dann eben wählen, und dann ist er ja sofort mit überwältigender Mehrheit Präsident geworden. Und dann hat er gesagt, sie hat immer noch zum Kampf gegen die Weißen aufgerufen. Und er hat gesagt, das geht nicht, wenn wir wählen dürfen, dann dürfen wir nicht Rache an den Weißen üben, weil sonst werden uns die nie wählen lassen, und dann gibt es ja weiter einen Bürgerkrieg. Also wir müssen den Weißen schlicht und einfach alles vergeben, was sie uns angetan haben, weil sonst geht das immer weiter. Wir müssen einfach vergessen, was die uns angetan haben, und dürfen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Also lauter ganz christliche Grundsätze, ja? Ohne dass er, obwohl er die Möglichkeit und die Intelligenz gehabt hätte, sich mit dem Christentum zu beschäftigen, hat er das nicht gemacht, weil er sich seinem afrikanischen Stamm so verbunden gefühlt hatte. Und wie er gesehen hat, dass seine Frau sich nicht von diesem Hass abbringen lässt, hat er gesagt, ich trenne mich, und ist vor die Presse hingetreten und hat gesagt, ich muss mich von meiner Frau trennen, weil sie nicht den gleichen Weg geht wie ich, weil ich gehe den Weg des Friedens. Was auch brutal hart war. Ja? Also der hat wirklich in seinem Leben ganz harte Entscheidungen treffen müssen, wo man sich denkt, da muss er schon eine ganz klare Sicht und eine ganz klare Sendung und eine ganz klare Berufung gehabt haben, dass er das überhaupt leben konnte. Sonst wäre das, denke ich, so nicht gegangen. Und er hat auch dann später gesagt, das Einzige, was die Weißen mir an Sieg abgerungen haben, waren, dass sie mich von meiner Frau und mir getrennt haben. Sonst alles andere hat er erreicht mit seiner Intelligenz und auch mit, sagt er selber. Aber ich glaube eben, dass ganz stark da die Hand Gottes durch ihn war. Und das ist das, wo der Karl Rahner vom anonymen Christen spricht. Ja? Weil der hat so viel ganz tiefe christliche Werte gelebt, die sonst ein anderer bei Weitem nicht lebt. Und ich glaube, dahin müssen wir auch jetzt dann zum Beispiel die Flüchtlinge unterscheiden, oder müssen wir jetzt auch heute die Politiker unterscheiden, ja? Weil jetzt wieder die Wahl zwischen Van der Bellen und Hofer, ja? Das ist ja wie ein also noch einmal, es war zuerst schon eine Qual, und jetzt ist es eine weitere Qual, ja? Wie wenn es noch einmal wiederholt wird und man sich denkt, was ist denn jetzt da passiert, dass man das noch einmal machen muss? Haben wir die Lektion noch nicht gelernt als Österreicher? Warum müssen wir das nochmal machen? Und was soll das jetzt heißen? Ja? Weil beide sind Wölfe im Schafspelz und beide sind nicht in Ordnung. Ja? Und was soll man denn da jetzt wählen? Ja? Und weiß wählen kann man auch nicht, sonst überlassen wir es den anderen. Also das, was ich damit sagen will, ist, anhand von diesem Nelson Mandela ist mir irgendwie auch so bewusst geworden, wenn ich durchschaue, also was Jesus gelebt hat, ja, und wenn ich die Bibel so gut kenne und wenn ich ganz aufs Wesentliche schaue und mich nicht beeinflussen lasse von Ideologien, sondern auf das Wesentliche schaue, was Jesus eigentlich gemeint hat, und ich glaube, in der Phase sehen wir jetzt heute auch was heute in der Lesung war, was der Priester auch noch erwähnt hat, ja. Also es geht nicht darum zu sagen, es ist das Leid vorbei und das Tragholz ist, ich breche das wirksam durch, sondern und dann sagt er, Jeremia, stimmt nicht, ja. Und er hat dann auch recht, sondern es, was zeigt die Geschichte, ja, und was zeigt das, da auch ganz flexibel jetzt auch bereit sein zu beten und zu reagieren und auch in der Lage zu sein, auf die Liebe zu schauen. Ja? Und warum hat die Merkel so viele Flüchtlinge jetzt ins Land geholt? Ja? Warum haben wir eine weitere Türkenbelagerung? Ja? Und warum ist das so extrem in der Türkei? Warum spitzt sich das immer mehr zu? Also ich glaube, das sind auch alles, das lässt Gott auch zu, damit die Europa aufgerüttelt wird. Ja? Und warum muss die Mutter Gottes schon so viele Jahre erscheinen und es tut sich so wenig? Und warum erscheint Jesus selbst nach Zeugnis von vielen Muslimen, Jesus persönlich, vielen Muslimen, und die bekehren sich dann und bekehren sich auch nachhaltig? Gibt es auch viele Berichte? Also wir leben dann glaube ich, in einer außergewöhnlichen Zeit, wo es so wie beim Nelson Mandela darum geht, auf das Wesentliche zu schauen. Und wir, Gott sei Dank, haben wir unseren Glauben, das ist ja so ein Schatz. Und mit diesem Schatz können wir noch viel besser eigentlich die Dinge auch verstehen und deuten. Ja? Und so wie ich es deute, ist, dass es wirklich darum geht, jetzt zur dritten Art des Kreuzes zu kommen und dann eben die Liebe zu leben. Das würde ich jetzt gerne als Abschluss sagen, sodass wir um drei Viertel circa fertig sind. Also so wie Jesus das Kreuz getragen hat und das Kreuz und das Leiden ein Leben lang eigentlich vom Beginn seiner Schwangerschaft, also im Mutterschoß sein gelebt hat, ist eben, siehe, einen Leib hast du mir bereitet und ich komme mit diesem Leib. Und Leib ist ja, wenn ihr euch vom letzten Mal noch erinnern könnt, Körper, Seele und Geist, also alle drei Ebenen. Einen Leib hast du mir bereitet, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Und diesen Willen zu tun heißt, denke ich, in jeder Situation da flexibel hinzuschauen, was willst du mir jetzt und heute sagen? Und nicht sagen, so wie habe ich es gestern gemacht, sondern so wie ich es gestern gemacht habe, kann richtig gewesen sein. Also gestern war es jetzt, um im Bild der heutigen Tageslesung zu reden, war es richtig, das Joch zu zerbrechen, und morgen ist es richtig, eben Joche aus Eisen zu machen. Das heißt, es braucht einfach eine hohe Bereitschaft, auch sich Neuem zu öffnen. Und wenn Millionen von Flüchtlingen nach Europa kommen, dann ist es eine riesige Änderung. Und dann heißt das, dass es für die Kirche eine Riesenänderung ist, die mit einer Riesengeschwindigkeit kommt. Und ich glaube, dass Jesus ganz genau weiß, was er tut. Es ist nichts, es ist ihm nichts entglitten, gar nichts. Es ist nichts, wo jetzt quasi der Böse jetzt die Überhand hat und wo das Böse jetzt siegt und wir haben halt leider verloren. Also so würde ich nicht denken, sondern ich würde eher in einem großen Zeithorizont denken, dass das alles im Plan Gottes ist, damit die Menschen, die jetzt nicht mehr Jesus finden, weil sie, warum auch immer, Jesus nicht finden konnten in der Kirche, deshalb nicht verloren gehen dürfen und deshalb auf einer anderen Art und Weise Jesus und den Heiligen Geist und Gott Vater, den dreifaltigen Gott, finden. Weil es kann nicht sein, dass man mit unseren Dingen festhalten und dann mit wehenden Fahnen sagen, wir haben zwar die Wahrheit, aber die anderen wissen es nicht. Also es ist die Herausforderung, das Kreuz heute so anzunehmen, wie kann man das Kreuz so leben, dass es fruchtbar wird für die Welt. Und das ist ja Jesus großartig gelungen. Ja? Er hat das Kreuz so in einer Hingabe und in einer Bereitschaft getragen, dass es, sage ich jetzt mal, fast automatisch fruchtbar werden musste. Weil wenn ich ganz den Willen des Vaters tue, und er wäre sogar bereit gewesen, ewig in der Hölle zu sein, aus Liebe zum Vater, wenn er das will, Hebräer 5, 7, ja? Also er hat unter lauten Klagen und unter Tränen Gott gebeten, dass er ihn nicht im Tode lassen soll. Und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Das heißt aber umgekehrt, er hätte akzeptiert, dass er wirklich in der Gottferne, in der Hölle, er als Gottsohn in der Hölle sein Leben lang lebt, wenn er als Verfluchter am Kreuz stirbt. Ja? Weil verflucht ist, wer am Pfahl hängt. Das hat er gewusst als gläubiger Jude. Ja? Und hat das auf sich genommen und sich gedacht, gut, Gottvater wird schon wissen. Ja? Und Gottvater hat es auch gewusst und deshalb hat ihn auch auferweckt. Das Auferwecken ist das Passive und Auferstehen, das Auferwecken ist das Aktive und Auferstehen ist eigentlich das Passive. Ja? Gottvater hat ihn herausgeholt aus der Hölle, Jesus. Und dadurch konnte er dann auferstehen. Aber da ist eigentlich dann die Aktion von Gottvater ausgegangen. Natürlich war die Bereitschaft von Jesus da. Und der Heilige Geist hat diese Spannung aushalten müssen, ja, zwischen der absoluten Entfernung zwischen Gottvater und Gottsohn, der Gottvater im Himmel und Gottsohn in der absoluten Gottferne nach dem Sterben am Kreuz. Das ist sicher das Geheimnis, was man ein Leben lang betrachten kann. Und das ist auch das Kreuz, das uns auch immer wieder passieren kann. Und das ist eben dann das gottgeschenkte Kreuz. Und wir alle werden in unserem Leben natürliche Kreuze haben, die wir auch natürlich behandeln dürfen. Natürlich mit der Hilfe des Gebets und mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Dann gibt es Versuchungen, die wir auf unterschiedliche Art und Weise begegnen müssen. Nicht alles ist jetzt durch die Beichte sofort weg, sondern gibt es eben auch andere Ebenen, wie ich gesagt habe, die man auch im Blick haben muss. Da gibt es viele Sakramentalien. Und der dritte Weg, eben dieses gottgeschenkte und Gott zugemutete Kreuz, das für uns genau das richtige Kreuz ist, da geht es einfach darum, dass man so wie wie es ein Nelson Mandela gemacht hat, sage ich jetzt mal bewusst, um von Jesus mal indirekt wegzuschauen, der hat einfach dieses Fiat gegeben, Ja gesagt, hat 18 Jahre nicht aufgegeben, hat 18 Jahre in der Einzelhaft vertraut und geglaubt, dass es eine Gerechtigkeit gibt, nicht nur für ihn allein, sondern für die Schwarzen. Er hat weg von sich geschaut und hat auf seine anderen Schwarzen Brüder und Schwestern, also sein schwarzes Volk geschaut. Ja. Und da hat er es eigentlich so gemacht wie Jesus. Ja. Jesus hat weg von sich geschaut und hat auf die anderen geschaut, die er erlösen muss, nämlich die ganze Welt. Die schon gelebt haben, die jetzt gerade leben, um das Jahr 33, ja, und die jemals leben werden. Ja. Und genauso geht es irgendwie uns, dass wir, wenn wir dann merken, das Kreuz ist von Gott, wie immer das dann auch ausschaut in unserem persönlichen Leben, kann auch ein geistliches Kreuz sein, dass wir da von uns wegschauen und nicht denken, boah, das ist schwer und puh, das ist furchtbar und wie werden wir das schaffen und Jesus, bitte hilf mir, dass ich schaffe, sondern je mehr ich von mir wegschaue und eigentlich auf meine Berufung schaue, was meine Kernaufgabe ist, Jesus hat auch seine Berufung im Blick gehabt und deshalb konnte er dreimal wieder aufstehen. Nelson Mandela hat auch nur die Freiheit der schwarzen Bevölkerung im Blick gehabt und deshalb konnte er 27 Jahre Gefängnis aushalten, ohne dass er jemals einen Fehler gemacht hätte. Ja, der ist ja dann observiert worden, über 10 Jahre oder 9 Jahre und sie haben nichts gefunden, wo sie ihn wieder in die Einzelhaft sperren müssen hätten. Ja. Oder und die hätten sicher gewollt, wenn sie es gefunden hätten, hätten sie es getan. Also mit einer ganz großen Klarheit diese innere Berufung, auch das innere Ideal, aber das Ideal muss lebbar sein und da kriege ich auch die Kraft dazu, beim Kreuz tragen, das Ideal zu leben. Und ich habe einmal schon euch erzählt, zwischen Ideal und Realität gibt es natürlich eine Spannung und wenn ich nicht, wenn das Ideal nicht meins ist, sondern wenn ich mir das, also gerade bei Jüngeren, ich denke, wir sind alle schon nach der Lebensmitte, wir haben schon unsere Ideale am Boden, ne? Aber gerade Jüngere haben auch ihre Ideale ganz hoch oben und das muss dann erst inkarniert werden. Ja? Sonst gibt es diesen Ideal-Realitätskonflikt und dann funktioniert die Nachfolge deshalb nicht oder nicht gut, weil ich selber noch so viel will. Aber wenn ich spüre, Berufung und Ideal und Realität fällt eigentlich in eins und ich kann das Leben, was ich vom tiefen Inneren her erkenne, dann halte ich ganz viel rundherum aus. Dann halte ich viele viele Schwachstellen aus, ja, wie die Therese von Lisieux, die höchst sensibel war, die war nicht nur hochsensibel, sondern höchst sensibel, und dann kann ich wirklich immer aufs Wesentliche schauen. Und dann bin ich in der Liebe. Und das ist jetzt eigentlich schon die Zielgerade, ja, wenn es mir gelingt, diese drei Dinge zu unterscheiden und ich dann das Kreuz, das Jesus mir gibt, und jedem gibt er von uns ein Kreuz, weil er uns ja die Chance geben will, dass wir Miterlöserinnen werden. Das ist ja unsere Aufgabe hier auf der Welt. Römerbrief, ja, die Schöpfung seufzt und wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes, dass wir eben miterlösen. Ja. Wir als Schöpfung dürfen miterlösen, und die Mutter Gottes ist auch die Mediatrix, die Miterlöserin, und die nimmt uns hinein und braucht uns auch, dass wir unseres beitragen. Und wenn uns das gelingt, unser Kreuz so bewusst anzunehmen und so also stark in dieser Liebe zu bleiben, Jesus ist in der Liebe geblieben bei seinen ganzen Leuten, die ihn da gepeitscht haben, die ihn vorher verspottet haben, die ihn 5000 Geißelhiebe und so weiter zugemutet haben und alles, der hat den Blick nicht verloren, ja? Und den Blick auf diese innere Berufung, ja? Warum es tut. Und wenn uns es gelingt, immer wieder diesen Blick zu schärfen, warum es tun, ja, dann kann um uns herum passieren, was will. Wir gehen nicht stur, sondern hochflexibel den Weg weiter. Also das wäre natürlich auch fatal, wenn wir unseren eigenen Vogel für den Heiligen Geist halten und stur und sagen, wir tragen jetzt das Kreuz und wir erlösen es die Menschen, und das will Gott von uns gar nicht. Ja. Das wär schade. Aber ich glaube, wenn wir in der Hingabe bleiben, erkennen wir sowieso, wenn das nicht der Weg ist. Ja. Auch wenn es schmerzhaft ist, dann ist ein zusätzliches Kreuz, das wir dann halt kriegen, und werden wieder ein Stück weiter in die Demut hineingeführt. Aber wir erkennen ganz, also ich bin überzeugt, wir erkennen klar, was unser tiefer innerer Auftrag ist für die Welt. Und da seid ihr eben so wichtig und so entscheidend, ja? Weil ihr seid so wie andere kontemplative Christen, die wirklich die Rettung, ja? Ihr seid, wie soll ich sagen, ihr seid vorne an der Front die Hauptzugmaschine, ja? Damit noch was weitergeht in der Welt, ja? Weil viele anderen haben da auch nicht mehr diese Geisteskraft und nicht mehr die Zugkraft, und ihr habt es, ja? Und ihr habt es vor allem dann, wenn ihr euch auf eure ganz klare, innere, ganz persönliche Berufung, warum jede eigene von euch das ganz persönliche Kreuz, nicht das erste und nicht das zweite, sondern das dritte Kreuz trägt, ja? Und wenn ihr das in Liebe tragt, weil ihr ganz klar euch fokussiert, dann werdet ihr nebenbei heilig. Ja? Das ist ja immer das Schöne. Man wird ja nicht heilig, um selber heilig zu werden, sondern man wird nebenbei heilig, weil man weiß, warum man es tut.
Ja. Unsere heilige Mutter sagt es ja, genau. Also wir sind die Fahnenträgerinnen.
Genau.
Und wir müssen uns eben sozusagen, wir können uns nicht wehren im Kampf, sondern wir müssen eben bereit sein.
Genau. Und ihr seid vorne, weil die Fahne ist vorne.
Ja, ja.
Genau. stimmt, genau.
Und dann sagt sie eben.
Ja. Genau. Aber das braucht uns keine Angst machen, sondern das ist eure Aufgabe, ja? Und eure schöne Berufung. Ja. Wie seht ihr das? Ja, gut. Ja, passt.
Dankeschön.
Danke. Ich freue mich immer, dass ich wieder mit euch sein darf.